Gut, ich grüße alle Kollegen und Kolleginnen zur heutigen 9. Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen. Die Sitzung ist öffentlich, wie wir das üblicherweise machen. Und ich darf aufrufen Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Beschlussfassung über die Durchführung eines öffentlichen Fachgesprächs. Das bezieht sich auf den 14. Januar, also die nächste Sitzungswoche. Und da wird zu uns kommen Professor Josef Hecken zum Thema Gesundheitsökonomie, also mit Einblicken in die Finanzierung von Gesundheitsleistungen und dergleichen mehr. Wer stimmt für die Durchführung dieses öffentlichen Fachgesprächs? Wunderbar, da sind wir uns einig. Dann ist das so beschlossen. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 2. Das ist die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung und Beschluss über die Votenliste. Die Liste liegt Ihnen vor. Das bezieht sich auf die Einholung der Stellungnahme der in der letzten Sitzung auch bestimmten Kollegen, die seitens der Koalition auf der einen Seite, seitens der Opposition auf der anderen Seite die Regierungsvorhaben bewerten. Die Liste liegt Ihnen vor. Es wurden hier keine Prüfbitten angemeldet. Und deshalb auch hier meine Nachfrage, ob Sie dem zustimmen oder ich frage mal, ob Sie dem nicht zustimmen. Andernfalls würde ich von Zustimmung ausgehen. Mag sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall, dann ist das auch so beschlossen. Unter Tagesordnungspunkt 3 Berichte zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen in den Ausschussberatungen. Berichtsbedarf ist nicht angemeldet worden. Sieht das jetzt jemand anders? Das ist offenbar auch nicht der Fall. Top 4 Verschiedenes. Wir haben gerade die Obleute-Runde gehabt, aber da lassen Sie sich vielleicht von Ihren Obleuten informieren über das, was wir dort besprochen haben und wollen die Zeit dann nutzen, um in das für heute angesetzte und beschlossene Fachgespräch einzusteigen zum Thema Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit. Und ich darf begrüßen uns zugeschaltet Frau Dr. Alexandra Schneider. Sie ist stellvertretende Direktorin des Instituts für Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum in München. Und zugleich sind Sie Mitglied der Kommission Environmental Public Health beim Robert-Koch-Institut. Das war auch der Weg, wie wir auf Sie gekommen sind.
Ja, sehr schön.
Ja. Denn das trägt ja schon im Titel sozusagen der Kommission diesen weiteren Blick der Zusammenhänge, um die es uns gerade hier unter dem Thema Nachhaltigkeit ja auch geht. Und des Weiteren haben wir in der Schalte Frau Dr. Alina Herrmann. Sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe Klimaintelligente Gesundheitssysteme an der Universität Heidelberg, Institute of Global Health, Working Group Climate Change, Nutrition and Health. Sind beide uns zugeschaltet und Sie haben sich darauf geeinigt, dass Frau Dr. Schneider mit dem Statement beginnt. Also wir hätten jetzt dann Gelegenheit, Sie haben 5 bis 7, 10, was haben wir gesagt, bis zu, ja, so die Kante, 10 Minuten sind eingeblendet, genau, um uns einen Input, einen Überblick über Ihre Arbeit oder Ihre Aussagen zu diesem Thema zu geben, dann die Kollegin und dann hätten wir die Gelegenheit zu Nachfragen und Diskussionen. Ja? Also, Frau Dr. Schneider, Sie haben das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte gleich beginnen mit dem Blick in die Temperaturanomalien in Deutschland. Wie Sie sehen können, ist die Erwärmung im Vergleich zu 1881 bis 1910 in den letzten 10 Jahren schon weit über das Maß von 2 Grad Erwärmung angestiegen. Und man sieht es auch an den 10 wärmsten Jahren in Deutschland. Wie Sie hier aus der Tabelle sehen können, sind die 10 wärmsten Jahre alle seit dem Jahr 2000 aufgetreten, sodass wir jetzt eben mittlerweile bei einem Temperaturanstieg in Deutschland bei 2,5 Grad liegen. Wohingegen wir global, wo zwar auch das Jahr 2024 das wärmste Jahr weltweit war, aber der Temperaturanstieg global liegt momentan erst bei 1,3 Grad Celsius. Jetzt könnte man sich fragen, warum ist so ein Temperaturanstieg von 1 oder 2 Grad im Jahresmittel überhaupt relevant? Und wenn Sie sich hier die Verteilung der Temperaturen anschauen von 1951 bis 1980, sehen Sie eine recht schöne Normalverteilung. Durch die Erwärmung kommt es aber eben nicht nur zu einer Verschiebung des Mittelwerts, sondern es kommt, wie Sie hier sehen, zu einer Verschiebung der kompletten Temperaturverteilung, sodass eben insgesamt heiße Tage häufiger auftreten. Es treten auch extrem heiße Tage mittlerweile auf und man sieht an der Breite der Verteilung, dass eben auch insgesamt mehr Temperaturvariabilität auftritt. Das sieht man auch sehr schön an den Daten des Deutschen Wetterdienstes. Also man sieht links den stetigen Anstieg der heißen Tage und rechts den stetigen Abfall der sogenannten Eistage. Wir wollten ja aber eben über Gesundheitseffekte sprechen und Hitze hat sowohl direkte als auch indirekte Einflüsse auf die Gesundheit, wobei ich mich jetzt hier in meinen paar Minuten überwiegend auf die direkten Einflüsse stürzen möchte, und zwar hier vor allem die Todesfälle durch Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere chronische Erkrankungen. Und das Gleiche gilt auch für Krankenhauseinweisungen. Wie wirkt Hitze? Man sieht hier, dass Hitze eigentlich in jedem Organ wirkt. Man sieht also Effekte bei Gehirn, Lunge, Herz und Niere und sogar auf die Schwangerschaft kann Hitze einwirken. Und es gibt natürlich besonders suszeptible Bevölkerungsgruppen, also Leute älter als 65, chronisch Kranke, übergewichtige Menschen, die spezielle Medikamente einnehmen, Babys und Kleinkinder, Schwangere, im Freien Arbeitende, Leute, die sozial isoliert leben und Leute mit niedrigem Sozialstatus. Was ich hier kurz zeigen wollte, ist, wie schnell oder wie eng Temperatur und Mortalität zusammenhängen. Also Sie sehen in der gepunkteten dunklen Linie den Temperaturverlauf in der Hitzewelle 2003 in Paris. Und diese dunklen hohen Säulen sind die Mortalitätszahlen. Man sieht also, die Temperatur ist damals angestiegen und innerhalb von wenigen Tagen sind die Mortalitätszahlen angestiegen. Also man sieht hier einfach deutlich den kausalen Zusammenhang. In dem großen Projekt Exhaustion, das ist ein Projekt EU-weit in 204 europäischen Städten, konnten wir dann zeigen, dass das Risiko zu versterben bei kardiovaskulären Erkrankungen um 50% gestiegen ist und bei respiratorischen Erkrankungen um 110%. Und das Ganze war noch mal höher, wenn man sich nur Deutschland alleine betrachtet hat. Man kann also sagen, man findet europaweit starke Hitzeeffekte für kardiovaskuläre und respiratorische Mortalität. Zudem haben wir auch noch mit unseren Städten, die wenig Grünflächen haben, das Problem der sogenannten urbanen Wärmeinseln, sodass sich eben durch die Häuserfassaden und den Asphalt, den wir überwiegend haben, sozusagen die Hitze staut und vor allem zu nächtlicher Hitze führt. Und auch hier konnten wir zeigen, dass speziell nächtliche Hitze zur Auslösung von Schlaganfällen führt. Und dies war besonders deutlich bei sogenannten ischämischen Schlaganfällen und besonders deutlich in der späteren Zeitperiode. Also früher, 2006 bis 2012, waren die Effekte noch nicht so deutlich wie jetzt später. Ja, aber die Hitze wirkt natürlich nicht alleine, sondern sie hat also sie ist kontextbezogen. Man muss also verschiedene individuelle Faktoren mit einrechnen und sie wirkt natürlich auch im Zusammenspiel mit anderen Umweltfaktoren. Und hier würde ich gern noch zwei kurze Beispiele zeigen. Das hier ist ein Literaturreview, der zeigt, wie soziale Ungleichheiten in der Literatur bezüglich Hitze, Exposition und Anpassungskapazität in Europa auftreten. Und man sieht, dass eben die meisten Publikationen einen Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status und der Ungleichheit bezüglich Hitzeexposition finden, aber eben auch bezogen aufs Geschlecht oder aufs Alter. Das andere, was ich zeigen möchte, kommt ebenfalls nochmal aus diesem EU-weiten Exhaustion-Projekt. Und hier konnten wir zeigen, dass die Hitzeeffekte, die hier gezeigt sind mit den drei verschiedenen Balken, dass die Hitzeeffekte unterschiedlich hoch sind, je nachdem, wie viel Luftschadstoffe gleichzeitig herrschen. Also hier Luftschadstoffe dargestellt durch feine Partikel PM2,5. Man sieht also deutlich den Anstieg des Hitzeeffekts mit einem Anstieg der Luftschadstoffkonzentration. Das waren jetzt Analysen in 148 europäischen Städten. Und hier exemplarisch nochmal einzelne Städte herausgegriffen. Man sieht in der Mitte recht schön Berlin, wie hier eben deutlich der Zusammenhang zwischen Hitze und Luftschadstoffen besteht. Das war jetzt für respiratorische Mortalität. Das Gleiche haben wir dann für kardiovaskuläre Mortalität, bloß in etwas abgeschwächter Form gefunden. Enden möchte ich jetzt noch mit einem Ausblick in die Zukunft. Hier wurde in 854 europäischen Städten mit Szenarien gearbeitet. Man sieht eben drei verschiedene Szenarien, also ein mittelschweres, wo die Temperaturen unter 2 Grad bleiben, dann ein etwas schlechteres und ein ganz schlechtes Szenario rechts. Und man sieht jeweils aufgetragen in Blau die prognostizierten Todesfälle durch Kälte. In so bräunlich-rot die prognostizierten Mortalitätsfälle durch Hitze und schwarz ist sozusagen der Nettoeffekt. Und man sieht, dass so der Nettoeffekt im Prinzip immer ansteigt, egal in welchem Szenario, also sogar im mildesten Szenario müssen wir mit einem Anstieg der Mortalität rechnen bis zum Jahr 2100. Ich habe hier unten noch aufgeschrieben, wie viele Todesfälle man aufakkumuliert erwarten würde bis zum Jahr 2100 in diesen verschiedenen Szenarien. Und ganz zum Schluss meine letzte Folie. Wir wissen im Moment noch nicht, wie sich Hitze überhaupt auch insgesamt auf unsere Lebenserwartung auswirken wird. Bisher haben wir uns ja sozusagen nur mit den kurzfristigen Effekten der Hitze beschäftigt. Also wenn es jetzt heiß ist, wer verstirbt in den nächsten Tagen? Es könnte durchaus sein, dass wenn jemand sehr viele Hitzewellen in seinem Leben erfährt, wie das ja jetzt, wie man hier in der Abbildung sieht, für Kinder, die zum Beispiel ab dem Jahr 2020 geboren sind, der Fall sein wird. Sie werden sehr viel mehr Hitzewellen erleben als Leute, die früher geboren wurden. Man weiß noch nicht, wie sehr sozusagen diese vielen Hitzewellen das biologische Altern beschleunigen werden und ob es nicht schon eben eine Auswirkung auf unsere Lebenserwartung haben wird. Damit würde ich gerne enden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Schneider, für diesen Überblick. Sie haben jetzt einige Charts vorgezeigt. Könnten wir die auch haben mit den Zahlen, die sich daraus ja nochmal ergeben?
Also ich habe
Ah, gerne schon.
ich habe mein PDF vorab geschickt
Ja,
gehabt,
wunderbar.
aber
Jetzt habe ich es hier auch gesehen.
perfekt.
Ja, vielen Dank für den sehr konzentrierten Überblick über die Zusammenhänge. Dann wollen wir jetzt zunächst Frau Dr. Herrmann hören. Auch Sie haben 10 Minuten und Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir
Ich
hören
werde
Sie.
einmal meine, ja, ich muss noch schnell meine Folien teilen. Kleinen Moment. So, ich hoffe, Sie können die Folien jetzt gut sehen.
Ja.
Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte gerne etwas breiter über die Gesundheit im Klimawandel, aber auch Gesundheitssysteme im Klimawandel sprechen. Und bei den Auswirkungen des Klimawandels haben wir jetzt ja schon ganz viel gehört zu den Auswirkungen von Temperaturen und extremen Temperaturen auf die Gesundheit. Insgesamt ist hier eine Übersicht, was für Auswirkungen der Klimawandel auf die Gesundheit in globaler Perspektive hat. Was auch ganz wichtig ist, sind andere Extremwetterereignisse, die über Hitzeereignisse hinausgehen, also sowas wie Überschwemmungen oder Starkregenereignisse. Da kommt es natürlich zu Verletzungen und Todesfällen. Was aber häufig vergessen wird, ist, dass es auch starke Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat. Das heißt, man hat nach solchen Extremwetterereignissen auch häufig eine Zunahme von Suchterkrankungen, Depressionen, Angststörungen oder eben auch posttraumatischen Belastungsstörungen beobachtet. Den Hitzestress lasse ich jetzt mal aus und auch die Luftqualität. Bei der Luftqualität kommen auch noch Allergene hinzu, neben der Luftverschmutzung, da wir eben durch die höheren Temperaturen insgesamt eine Verlängerung der Pollensaison und damit auch der Allergiesaison sehen und eben auch durch die veränderten Umweltbedingungen neue Allergene eingebracht werden. Bei der Wasserqualität und Quantität ist es global auch sehr unterschiedlich. In Deutschland ist da vor allen Dingen relevant, dass wir auch mehr Infektionen durch Badegewässer erwarten können. Wir haben in den letzten Jahren eine Zunahme von Infektionen mit Vibrionen gesehen. Insbesondere in der Ostsee können die sich schnell vermehren bei hohen Temperaturen und insbesondere bei Menschen, die chronische Wunden haben und dann baden und vielleicht auch das Immunsystem eingeschränkt ist, auch zu schweren Erkrankungen führen können. Sehr wichtig ist auch global gesehen die Ernährungssicherheit. Wenn wir in Deutschland Ernteausfälle haben, dann wirkt sich das natürlich nicht direkt auf die Gesundheit aus. Es mag sein, dass dann vielleicht mal Brotpreise minimal steigen, aber das ist natürlich in vielen Ländern der Welt ganz anders, wo die Menschen eben von Subsistenzlandwirtschaft leben und von dem, was sie anbauen. Und wenn da Ernteausfälle sind, dann hat das ganz direkte Auswirkungen auf die Gesundheit, insbesondere auf die Ernährung von Kindern unter 5 Jahren. Bei der Verbreitung von Vektoren geht es um Krankheitsüberträger. Ich selber lebe ja in der Nähe von Heidelberg. Wir haben jetzt seit 2 Jahren hier jeden Sommer die Tigermücke sehr präsent. Die Tigermücke ist an sich eine tagaktive Mücke, die uns jetzt vielleicht erstmal nur stört, weil sie eben dann auch tagsüber im Garten sticht. Das ist prinzipiell erstmal nicht gesundheitsgefährdend, aber wenn es dann Menschen gibt, die zum Beispiel auch tropische Erkrankungen in sich tragen, dann können die auch lokal in Europa übertragen werden. Und wir beobachten das auch zunehmend. Es gab im letzten Jahr einen Chikungunya-Fall, also eine tropische Erkrankung in Frankreich, der relativ stark durch die Presse gegangen ist, weil das nah an der deutschen Grenze war. Und wir haben im Jahr 2024 in Italien zum Beispiel über 200 lokal übertragene Dengue-Fälle gesehen. Und das ist etwas, was wir eben so vorher nicht gesehen haben, sondern eigentlich diese Erkrankungen nur durch Reiseinfektionen eingebracht wurden. Durch das gute Gesundheitssystem müssen wir jetzt nicht davon ausgehen, dass sich jetzt in kürzester Zeit Erkrankungen wie Malaria, Dengue oder Ähnliches flächendeckend ausbreiten, aber solche einzelnen Infektionsgeschehen werden wir in den nächsten Jahren vermutlich immer wieder sehen. Dann ganz auf der rechten Seite sind eben die sozialen Faktoren und natürlich führen dann Bedingungen wie Nahrungsmittelknappheit, Dürren eben zu Stress auf soziale und politische Systeme, sodass es eben auch zu Konflikten und Migrationsbewegungen beitragen kann, die dann auch alle mit eigenen Gefahren für die Gesundheit einhergehen. Bei diesen Auswirkungen auf die Gesundheit ist noch ganz wichtig, wir sehen jetzt hier in dem Dunkelblau quasi die Auswirkungen des Klimawandels und dann eben die Gesundheitsrisiken, die ich Ihnen jetzt alle erklärt habe. Aber dazwischen befindet sich noch dieses Konzept der Vulnerabilität, denn es hängt ganz stark davon ab, wie vulnerabel eine Bevölkerung ist. wie viel Gesundheitsschäden sie dann wirklich erfährt. Und das ist natürlich einmal von der Exposition abhängig, also wie viele Extremwetterereignisse hat man eigentlich, wie heiß wird es, aber dann eben auch von der Sensibilität der Bevölkerung. Also habe ich zum Beispiel eine sehr alte Bevölkerung, dann beobachte ich auch deutlich mehr Hitzetote als in Ländern mit einer eher jungen Bevölkerung. Und genauso wichtig ist es auch, wie sind eigentlich die Gesundheitssysteme aufgestellt und wie können die auch Risiken durch den Klimawandel abpuffern. Und auf diesen Punkt möchte ich jetzt noch einmal etwas genauer eingehen, weil das auch einer meiner Hauptforschungsbereiche ist. Die WHO, also Weltgesundheitsorganisation, hat schon 2015 und dann noch einmal 2023 ein Rahmenwerk für klimaresiliente und treibhausgasarme Gesundheitssysteme veröffentlicht. Wer sich ein bisschen mit Gesundheitssystemen auskennt, der kennt vielleicht diese sechs Bausteine von Gesundheitssystemen. Die sind hier in diesem inneren Kreis angezeigt. Da ist zum Beispiel sowas drin wie das Gesundheitspersonal, die Gesundheitsdienstleistungen, die Finanzierung von Gesundheitssystemen. Und angelehnt an dieses System wurden eben 10 Komponenten entwickelt, die klimaresiliente und treibhausgasarme Gesundheitssysteme brauchen. Wir sehen hier oben zum Beispiel in diesem roten Bereich die Climate Smart Health Workforce. Und das bedeutet eben, wir müssen natürlich unser Gesundheitspersonal auf sich verändernde Risiken hin ausbilden, dass sie eben wissen, wie kann ich Menschen beraten zum Schutz in Hitzewellen, wie gehe ich mit Extremwetterereignissen um, oder auch, dass sie wissen, dass zum Beispiel tropische Erkrankungen auch bei Menschen ohne Reiseanamnese in Deutschland auftreten könnten, damit dann eben auch schneller die richtige Behandlung, Diagnostik und Behandlung eingeleitet werden kann. Die Definition dieser Systeme ist im Wesentlichen, dass ein klimaresilientes und treibhausgasarmes Gesundheitssystem klimabedingte Schocks oder Belastungen antizipieren und bewältigen kann und dass dabei gleichzeitig Treibhausgasemissionen und andere negative Auswirkungen auf die Gesundheit minimiert werden und dass eben insgesamt das Wohlergehen heutiger und zukünftiger Generationen geschützt wird. Es gibt dazu eine Initiative der WHO, die sich auf der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow gegründet hat. Die nennt sich ATTACH. Das ist die Alliance for Action on Climate Change and Health. Und die haben sich eben auch diesen zwei Commitment Areas versprochen. Auch Deutschland ist Teil von ATTACH und hat sich selber auch committed, also festgelegt, eben diese Maßnahmen hier einzuhalten, das heißt, ein Vulnerabilitäts- und Adaptationsassessment zu machen, auch einen gesundheitsbezogenen nationale Anpassungsstrategie zu entwickeln und auch die Finanzierung von Klimaanpassung im Gesundheitssystem. Genauso sollen Ziele gesetzt werden, wann ein Gesundheitssystem klimaneutral wird. Es sollen Treibhausgaserhebungen fürs Gesundheitssystem gemacht werden und eben auch ein Aktionsplan entwickelt werden, wie die Emissionen im Gesundheitssystem reduziert werden können. Der Vorreiter hier ist Großbritannien. Das NHS hat sich verpflichtet, spätestens 2045 komplett klimaneutral zu sein und da auch sehr klare Strategien, wie das erreicht werden kann. Insgesamt kann man vielleicht sagen, wie soll das funktionieren? Wir sehen jetzt hier in dieser schematischen Grafik einmal die Gesundheit oder die Leistung eines Gesundheitssystems, die natürlich möglichst hoch sein soll und dann die Emissionen. Und aktuell ist es eben so, natürlich haben wir Länder, die wenig gutes Gesundheitssystem haben und auch wenige Emissionen. Und wir haben Länder, die sehr gute Gesundheitsleistungen erbringen in ihrem Gesundheitssystem, aber sehr hohe Emissionen haben. Und was wir natürlich möchten am Ende, ist, dass wir die Emissionen von den Leistungen entkoppeln, genauso wie wir ja auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung eigentlich gerne eine Entkopplung hätten von der wirtschaftlichen Entwicklung und der Emission von Treibhausgasemissionen, damit wir eben eine gute Gesundheitsversorgung bei möglichst niedrigen Emissionen haben. Und da muss man ja auch sagen, es gibt tatsächlich auch schon Länder, die das ganz gut schaffen, mit wenigen Pro-Kopf-Emissionen eben eine gute Gesundheitsleistung zu erbringen. Wie schaffen wir das? Hier sind mal so drei wesentliche Strategien für so ein nachhaltiges Gesundheitssystem aufgeführt. Und da ist es ganz wichtig, dass wir hier in diesem roten Bereich als erstes schauen müssen, dass wir natürlich die Nachfrage für Gesundheitsdienstleistungen möglichst reduzieren sollten, indem wir eben gute soziale Determinanten für Gesundheit schaffen, Gesundheitsförderung, Prävention und auch Tertiärprävention, also das gute Management von chronischen Erkrankungen, gut hinbekommen. Dann wollen wir Über- und Unterversorgung vermeiden. Das ist dieser graue Bereich, also nicht zu viele Gesundheitsdienstleistungen erbringen, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Und da kommt eben auch der Primärversorgung, also hausärztlichen Versorgung und der ambulanten Versorgung eine wesentliche Rolle zu. Und ich weiß nicht, inwiefern Sie jetzt alle auch in Gesundheitsausschüsse eingebunden sind, aber natürlich haben wir jetzt gerade auch die Diskussion zum Primärarztsystem, und das kann ich von meiner Seite aus sehr unterstützen, weil das auch aus Nachhaltigkeitssicht wichtig ist. Ich sollte vielleicht dazu sagen, ich bin auch Teil der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, die natürlich auch Entwicklungen zum Primärarztsystem hin unterstützen möchte. Dann als letztes, wenn wir dann diese beiden roten und grauen Blöcke geschafft haben, müssen wir natürlich auch noch die Emissionen der verbliebenen Gesundheitsdienstleistungen reduzieren. Und hier sind so ein paar Beispiele dargestellt. Und was ich da ganz wichtig finde, wir sehen hier die Kreislaufwirtschaft als Beispiel. Und natürlich müssen wir insgesamt zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Gerade im Gesundheitssystem machen zum Beispiel Medizinprodukte, Medikamente einen ganz wesentlichen Teil der Emissionen im Gesundheitssystem aus. Und wenn wir es da eben auch schaffen, zu einer Kreislaufwirtschaft zu kommen und auch die Industrie zu dekarbonisieren, dann wirkt sich das natürlich automatisch sozusagen mit auf das Gesundheitssystem aus. Zuletzt möchte ich jetzt nochmal auf diesen Teil kommen. Wie ist es eigentlich mit sozialen Determinanten von Gesundheit und mit Gesundheitsförderung? Und ich nehme jetzt einmal das Beispiel der Ernährung hier raus. Und das ist eine ganz interessante Studie, die hat sich angeschaut, wenn wir im Ernährungsbereich uns so verhalten, dass wir dem Paris-Abkommen nahe kommen, also dass wir klimaschützend sind. Wie viele Todesfälle, vorzeitige Todesfälle können wir dann vermeiden? Und das wurde für 9 Länder modelliert. Wir sehen hier Deutschland. Es reicht jetzt also, wenn Sie diese 2 Säulen hier anschauen. Das sind einfach 2 verschiedene Szenarien, die hier modelliert wurden, also vorausberechnet wurden. Und da konnte man zeigen, dass eben für Deutschland im Jahr 2040 pro 100.000 Einwohner 188 vorzeitige Todesfälle verhindert werden könnten, nur wenn wir unsere Ernährung nachhaltig ausrichten, weil eben aktuell, und das wäre jetzt dieser graue Bereich, viele Menschen übergewichtig oder adipös sind, weil zu wenig Gemüse und Obst gegessen wird, zu wenige Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte, das ist der gelbe Bereich, zu wenig Fisch, blau, und zu viel rotes Fleisch, rot. Und das wären eben alles Maßnahmen, die sowohl dem Klimaschutz als auch der Gesundheit zuträglich sind. Da gibt es natürlich neben der Ernährung noch vieles anderes. Aktive Fortbewegung, die Gebäude effizienter machen, ist auch gut für die Gesundheit, wenn die bei Wärme gut isoliert sind. Und natürlich auch Luftverschmutzung reduzieren, indem wir eben auf erneuerbare Energien wechseln. Und wir müssen insgesamt dafür sorgen, dass wir eben diese Co-Benefit-Strategien für Klima und Gesundheit weltweit fördern. Komme ich zum Schluss. Klimawandel hat überwiegend negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, und wir sollten hier Anpassungskapazitäten schaffen. Und das ist eben ganz wichtig, auch global dann zu berücksichtigen, wie da die sozioökonomischen Rahmenbedingungen sind und wer da auch mehr und wer weniger Hilfe benötigt. Wir sollten in den Gesundheitssystemen schauen, dass die zur Milderung der negativen Auswirkungen des Gesundheits beitragen können und gleichzeitig ihre Treibhausgasemissionen reduzieren. Und insgesamt brauchen wir multisektorale Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, die gleichzeitig auch die Gesundheit fördern im Bereich Ernährung, Verkehr, Wohnen und Energiegewinnung. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen beiden für diese interessanten Darlegungen und für die Charts, die Sie uns ja dann auch noch hier zur Verfügung gestellt haben. Es sind wirklich sehr interessante Zusammenhänge. Es ist erstaunlich, wie mit welcher Selbstverständlichkeit man eigentlich schon einen so spürbaren und eigentlich immer auch als gravierend dargestellten Zuwachs an Temperatur für Deutschland jetzt schon feststellen muss und wahrscheinlich auch gar nicht mehr revidieren kann oder jedenfalls auf lange Sicht nicht mehr revidieren kann, und dass wir jetzt mit diesen Auswirkungen letztendlich auch konfrontiert sind. Also das ist vielleicht auch noch nicht so jedem klar, und ich meine, deshalb beschäftigen wir uns ja auch damit, um das nochmal eben von dieser Seite, die sonst nicht immer so im Mittelpunkt steht, nochmal beleuchten zu lassen. Also vielen Dank zunächst mal dafür. Ja, nun sind Sie beide in Kommissionen, die auch Ratschläge für die Politik ja aufschreiben und formulieren. Von daher wäre meine Bitte, vielleicht doch nochmal zu sagen, welche Vorsorgemöglichkeiten gibt es? Was haben Sie auch der Politik vielleicht schon mitgegeben, oder was würden Sie uns heute noch mal an konkreten Maßnahmen mitgeben? Und wie ist das in der Vergangenheit aufgenommen worden? Sehen Sie, dass das schon hinreichend mit betrachtet wird und man darauf eingeht? Oder was wollen Sie uns vielleicht noch mitgeben, auch, dass wir das im Rahmen unserer Möglichkeiten dann vielleicht auch noch mal ansprechen gegenüber den verschiedenen Ebenen? Sind ja sicherlich auch Bundesebene auf der einen Seite und ich denke mal kommunale Ebene auf der anderen Seite betroffen. Was wären da so die wichtigsten Ratschläge an die Politik und wie ist bisher Ihre Erfahrung, dass Politik damit umgeht? Das würde mich interessieren. Sie, wäre eine Frage, die an Sie beide gerichtet ist. Ich schaue aber vielleicht auch mal hier in die Runde, ob es schon weitere Wortmeldungen gibt. Dann könnten wir nämlich sammeln und dann gemeinsam beantworten lassen. Und da hat sich gemeldet Kollege Sascha van Beek, der auch seinerseits Mitglied im Gesundheitsausschuss ist und hat jetzt das Wort.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht auch noch mal so ein bisschen in die Richtung der Maßnahmen. Sie haben ja das Primärarztsystem oder sprechen wir lieber von einem Primärversorgungssystem, weil natürlich auch ganz viele andere Akteure durchaus ja dort ja, einen Mehrwert leisten können, wenn man mal auf die Apotheken schaut, wenn man auf die Pflegedienste guckt. Und da wäre meine Frage, ob Ihnen aus anderen Ländern Best-Practice-Beispiele bekannt sind. Also ich weiß zum Beispiel, dass gerade bei Hitzeprävention die Apotheken in Frankreich sehr eingebunden sind und da ein besonderes Augenmerk auf die chronisch Kranken haben, die natürlich durch die Medikamentenversorgung kennen und dort auch Listen geführt werden, um die dann entsprechend bei Hitzeperioden anzusprechen. Ich weiß auch in den Niederlanden in diesem Burtsorg-System, wo auch am ambulante Pflegedienste noch mal gezielter dann auch auf ältere Personen, die in der Pflege haben, zugehen. Aber da würde mich mal interessieren, wo Sie gerade, wenn wir über den ambulanten Sektor sprechen, vielleicht gute Praxisbeispiele kriegen, die man mitdenken könnte, wenn wir jetzt ins Primärversorgungssystem gehen und dort auch ein bisschen uns auf Klimaresilienz fokussieren.
Herr Groß.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank an die Referentinnen. Nur eine Frage. Also wir haben ja in Europa ein recht gemäßigtes Klima. Also wenn ich an den letzten Sommer denke, dann war der sogar recht kühl und nass. Gottlob fröne ich dem Eisbaden, sodass ich bei jeder Temperatur in den Starnberger See springe. Aber das tut ja nicht jeder. Und da würde mich interessieren, Wärme hat doch vielleicht auch positive Aspekte. Vielleicht sind die bei den Forschungen auch mal berücksichtigt worden. Also wenn man sich so umschaut, dann sind warme Länder nicht unbedingt mit einer höheren Sterblichkeit gesegnet. Die Leute haben sich angepasst. Dubai beispielsweise, ich fahre da nicht hin, aber da gibt es Leute, die fahren da im Sommer hin und haben 55 Grad plus. Die leben da auch also alle herrlich und in Freuden. Also das war jetzt nur mal so ein Aspekt. Und der nächste Aspekt eben auf die bezogen auf die, sagen wir mal, Wandel, den Wandel der Umgebung und daraus resultierenden Krankheiten. Also Sie hatten jetzt die Stechmücken erwähnt und Ähnliches. Da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, um das sozusagen zu bekämpfen, statt dass man also auf CO2 verzichtet. Also so ganz erklärt sich mir dieser Zusammenhang nicht. Aber erstmal vielen Dank.
Dann hätte Frau Bock das Wort.
Also von meiner Seite auch erstmal vielen Dank für Ihren Bericht, der ja, finde ich, den Zusammenhang von Klimawandel und den gesundheitlichen Auswirkungen recht gut deutlich gemacht hat und ja auch nochmal deutlich gemacht hat, dass es nicht nur um Hitze, sondern auch um Kälte geht und dass der Klimawandel eben nicht heißt, es wird einfach nur wärmer, sondern die Extremwetterereignisse nehmen zu. Ich hätte nochmal vielleicht zu zwei Themenbereichen eine Frage, weil ich finde, das Bittere ist ja, es ist doch eigentlich inzwischen bekannt, wie schlimm die Auswirkungen sind, dass der Klimawandel Ungleichheiten verstärkt, dass besonders diejenigen betroffen sind, die in der sozioökonomisch, die da einfach schlechter aufgestellt sind und dass unsere Infrastruktur dafür noch gar nicht aufgestellt ist. Also einfach nur als Beispiel, weil es auch konkret um das Thema Gesundheit geht. Ich komme selber aus einem Stadtteil, das ist der jüngste in der Stadt, über 20% sind unter 18. Es gibt vor Ort einfach keinen Kinderarzt. Bei Kindergesundheitsberichten haben 44% Karies. Untergewicht und Übergewicht ist verbreitet und das ist mitten in Deutschland, was natürlich damit zusammenhängt, wie auch gesundheitliche Versorgung auch mit Fachärzten aufgebaut ist. Und wo ja oft auch empfohlen wird, eben wie wichtig auch gesunde Ernährung und eben auch kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kitas ein Thema ist. Vielleicht könnten Sie dazu noch mal was sagen. inwiefern das eben auch, inwiefern Sie so eine Forderung auch unterstützen. Und die zweite Frage wäre auch nochmal zu dem ersten Vortrag, wo es um Hitze und Kälte ging. Wenn wir, inwiefern dort auch Gebäudeinfrastruktur mit beachtet ist. Also weil wir ja einfach gerade die Debatte auch haben, inwiefern das Gebäudeenergiegesetz ökologisch droht, ausgehöhlt zu werden. Und es ja auch ein Schutz ist bei Hitze und bei Kälte ganz konkret. Und gerade in diesen Prognosen, so wie viele Tote wird es geben und wie wird sich die Zahl entwickeln, wie kann dort eben auch präventiv gewirkt werden, wenn wir einfach die Häuser energetisch umrüsten, wie es notwendig wäre.
Dankeschön, Herr Wagner.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für Ihre spannenden Vorträge. Infrastruktur wurde ja schon angesprochen, gerade im Sinne der Gebäude, aber wir haben natürlich auch eine blaue und eine grüne Infrastruktur in unseren Städten und Gemeinden im Sinne sozusagen der Anpassung auch für ein gesundes Leben vor Ort. Brauchen wir ja mehr Stadtgrün, mehr Flächen, in denen dann auch Abkühlung geschaffen wird, sowohl zur Naherholung in Waldgebieten, in gesunden, klimaangepassten Mischwäldern, aber natürlich auch in Städten und Gemeinden, wo sich aber sozusagen das Schaffen neuer Grünflächen immer als besonders herausfordernd darstellt. Das habe ich auch selber in meiner Arbeit im Stadtrat gemerkt, dass es immer leicht Geld einzustellen, aber die Herausforderungen dann tatsächlich auch an bestimmten Stellen vielleicht Beton zu entfernen, Bäume zu pflanzen, angesichts der Kabel und Leitungen und wie auch immer, ist das alles gar nicht so einfach. Vielleicht gibt es ja aber auch, weil ja schon Beispiele aus anderen Ländern hier in den Raum gestellt wurden, aus Ihrer Arbeit nochmal Aspekte und Hinweise, wo man sich vielleicht was abgucken kann, wo man mit wenig Aufwand viel erreichen kann und damit auch vielleicht im Sinne der knappen Kassen der Kommunen sozusagen Klimaanpassungen im Sinne der Gesundheitsförderung vor Ort unterstützen kann. Vielen Dank.
Dann würde ich sagen, als Letzte in dieser Runde, und Dr. Kraft, Sie habe ich für die nächste Runde dann. Ja, ist das in Ordnung? Sonst wird es vielleicht zu viel, aber wir machen auf jeden Fall noch eine zweite Runde. Frau Michel.
Ja, vielen Dank für die wirklich sehr, sehr spannenden Einblicke. Vieles davon ist uns ja durchaus bewusst und die Kollegen haben das ja auch schon gesagt, das geht ja an niemanden vorbei, der mit Interesse durch die Welt schaut. Mich interessiert, was Sie zur Systemresilienz des Gesundheitswesens gesagt haben. Also können Sie eine Einschätzung geben, wie wir in Deutschland aktuell, also wo stehen wir aktuell, wo müssen wir hin und reichen überhaupt die bestehenden Strukturen von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen oder auch von den ambulanten Versorgungsnetzen aus, um mit diesen zunehmenden Extremwetterereignissen umzugehen? Und wo sehen Sie da gegebenenfalls auch konkreten Bedarf an uns? Wo müssen wir mit Gesetzen nachkommen, um sozusagen uns auf den richtigen Weg zu begeben? Und die zweite Frage, ja, wo sehen Sie tatsächlich den größten Hebel, um durch präventive Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen im Gesundheitsbereich nachhaltig Kosten auch im Gesundheits- und Sozialhaushalt zu sparen? Weil das, ich bin Haushälterin, also das sind natürlich Fragen, die mich immer zusätzlich auch umtreiben. Vielen Dank.
So, wollen wir dann eine Antwortrunde machen und dann noch mal in die nächste Fragerunde einsteigen. Wer möchte zuerst sprechen? Frau Herrmann, Sie sind gerade so gut im Bild, dann können Sie vielleicht.
Ja, kann beginnen. Ich gerne machen. Ich pick jetzt einfach mal verschiedene Punkte raus. Also ich glaube, der erste Punkt war der zum Primärversorgungssystem und den Best-Practice-Beispielen. Da würde ich jetzt sowohl für die Klimaresilienz als auch für die Nachhaltigkeit vielleicht zwei Themen ansprechen. Also einmal ist Frankreich natürlich ein großer Vorreiter, was die Anpassung an Hitze angeht. Und die haben das ähnlich, oder was da ganz wichtig ist, dass das natürlich nicht nur im ärztlichen Bereich angesiedelt werden kann, sondern dass das auch eine kommunale Aufgabe ist, die verankert werden muss. Hitzeaktionspläne sind ja auch Maßnahmen, die eben intersektoral auf kommunaler Ebene verankert werden. Und was da ein großer Punkt war, dass insbesondere die Menschen, die alleine sind, sehr gefährdet sind und gerade die Älteren. Und dass deswegen auch das soziale Netz extrem wichtig ist, einzubinden. Und das ist auch was, was die jetzt in Frankreich zunehmend machen. Und das ist auch für das Primärversorgungssystem, denke ich, extrem wichtig, dass wir da auch versuchen, die medizinische Versorgung auch noch stärker zu vernetzen mit anderen lokalen Angeboten, die zum Beispiel Angebote für Senioren, Angebote wie eben Nachbarschaftshilfen zusammenarbeiten. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das, glaube ich, ganz wichtig ist zur Resilienz, auch weil natürlich gerade die medizinischen Versorgungsstrukturen stark überlastet sind. Das heißt, wenn wir es schaffen, durch andere Hilfesysteme und auch durch ehrenamtliches Engagement und einfach nur eine gute sozialen Zusammenhalt vor Ort, da auch schon Risiken abzufedern, dann ist das, glaube ich, etwas, was auch unsere Primärversorgung mit entlasten kann. Vielleicht auch mal als Stichwort: Social Prescribing ist in England im NHS schon lange Teil der Finanzierung, wo eben auch Strukturen geschaffen werden, wo das Primärarztsystem auch überweisen kann an soziale Aktivitäten und Strukturen. Zweiter Punkt: Nachhaltigkeit. Ich glaube, da ist unser Hauptproblem die Steuerung. Wir haben eben eine schlechte Steuerung im Gesundheitswesen, das führt zu Ineffizienzen, sowohl im Kosten- als auch dann eben im Ressourcen- und CO2-Bereich. Und da sind die Niederlande ein gutes Beispiel, wo wir einfach eine ganz klare Steuerung haben. Ich glaube kaum, dass wir schnell zu so einem System hinkommen, wo wir eben so eine klare Zuordnung von zum Beispiel Hausärzten haben und Überweisungen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, eine Richtung, in die man gerne gucken darf. Zweiter Beitrag, das war die Frage nach möglichen positiven Auswirkungen des Klimawandels. Das ist nicht, es ist richtig, dass zum Beispiel, was Vitamin D angeht oder eben die Reduktion von Kältetoten, da durchaus auch positive Effekte zu erwarten sind. Aber, und das hat die Frau Dr. Schneider ja auch gezeigt, der Nettoeffekt sozusagen ist eben, dass wir zwar einen Rückgang von Kältetoten, aber auch eine Zunahme von Hitzetoten haben. Und was da vielleicht auch noch wichtig ist, selbst wenn der Nettoeffekt leicht anders verteilt wäre, haben wir natürlich trotzdem diese Zunahme an Hitzetoten, die aber vermeidbar sind. Wir sehen eine Anpassung schon in Deutschland und wir sehen natürlich, dass eben die extreme Hitze, ab der Menschen sterben, auch der Schwellenwert unterschiedlich ist in unterschiedlichen Ländern, aber wir können uns auch nur zu einem gewissen Maß anpassen. Und ich persönlich muss sagen, Sie haben das Beispiel Dubai gebracht, wir müssen uns, glaube ich, auch fragen, wie wollen wir leben? Also es wäre einfach eine, wollen wir in einem Wüstenstaat Deutschland leben, in dem wir dann eben nur noch mit Klimaanlagen bei 55 Grad draußen überleben können? Ich persönlich möchte das eigentlich nicht. Genau. Nächste Frage. Ging öfter mal auch um Grünflächen. Also ich glaube, Grünflächen ist auf jeden Fall etwas, was wir brauchen. Und das Schöne an Grünflächen ist, dass es eben sowohl zur Klimaanpassung als auch zum Klimaschutz dient, weil wir eben diese temperaturregulierende Wirkung haben, aber auch natürlich die Aufnahme von CO2. Und ich würde jetzt noch kurz auf den letzten Punkt eingehen, die Resilienz im Gesundheitssystem. Und da genau, den größten Hebel, das erste war, wie gut sind wir vorbereitet? Also ich glaube tatsächlich, im deutschen Gesundheitssystem haben wir bei den Akteuren schon ein relativ großes Bewusstsein. Viele Krankenkassen beschäftigen sich stark mit dem Thema. Auch die Ärzte, die ärztlichen Fachgesellschaften haben viele ärztliche Fachgesellschaften mittlerweile Arbeitskreise, die sich mit dem Thema Klimawandel, Gesundheit und Nachhaltigkeit beschäftigen. Genau, sodass ich glaube, da ist ein Bewusstsein da. Trotzdem muss noch mehr Bewusstseinsbildung und Schulung geleistet werden. Hebel sind, denke ich, einerseits tatsächlich Gelder für die Gebäudeinfrastruktur. Viele Krankenhäuser haben keine Klimaanlagen, haben auch noch nicht mal Außenverschattungen. Das ist im Sommer schon teilweise kriminell, bei welchen Temperaturen dann Patienten genesen sollen. Es gibt auch Studien dazu, dass eben Menschen früher entlassen werden können, wenn es eben in Krankenhäusern zum Beispiel eine Versorgung mit Klimaanlagen gibt im Sommer. Und der größte Hebel, um Kosten zu sparen, jetzt auf dieser ganz großen multisektoralen Ebene, ist aus meiner Sicht die Ernährung, also im Bereich Prävention. Ich hatte das Beispiel deswegen ja auch rausgenommen. Wir haben in Deutschland insgesamt viele ernährungsbedingte Erkrankungen und Todesfälle. Und wir haben, glaube ich, von gesetzlicher her Seite noch relativ viel Spielraum, wie wir auch versuchen könnten, die Leute stärker zu gesunder Ernährung zu bringen. Ich nenne jetzt auch mal das Wort Zuckersteuer, das in anderen Ländern gut funktioniert. Und ich glaube, da ist ein großer Hebel, wie wir auch Gesundheit schützen und Kosten sparen könnten.
Vielen Dank zunächst, Frau Dr. Herrmann. Dann frage ich noch mal Frau Dr. Schneider, was Sie ergänzen möchten.
Ja, sehr gerne. Also einmal wollte ich auch was sagen zu dem Thema Wärme. Und das ist durchaus vielleicht auch angenehm und hat positive Seiten. Das kann es sein, aber wenn Sie eben diese Abbildung sich angeschaut haben, dass es ja nicht nur um eine leichte Erwärmung geht, sondern um die Verschiebung der gesamten Temperaturverteilung und dass wir eben einfach wesentlich mehr heiße Tage beobachten und extrem heiße Tage beobachten, kann man einfach in Anbetracht dessen, dass unsere Bevölkerung überaltert und wir damit immer noch mehr suszeptible Bevölkerungsgruppen haben, kann man einfach nicht davon sprechen, dass das angenehm werden wird auf Dauer. Also für den jungen Gesunden vielleicht schon, aber es ist ja sozusagen unsere Aufgabe, auch die besonders empfindlichen Bevölkerungsgruppen vor hohem Risiko zu schützen. Zudem ist es so, wie Sie auch dieser Temperaturverteilung entnehmen konnten, dass es nicht allein zu einer Erhöhung der Temperatur kommt, sondern es kommt zu einer verstärkten Temperaturvariabilität. Und die ist natürlich, also das ist unbenommen, wenn Sie da einen Kardiologen fragen, zum Beispiel, dass das extrem belastend für die Gesundheit ist, wenn Sie heute plus 15 Grad haben und morgen irgendwie minus 3. Und das beobachten wir tatsächlich, also dass die Temperaturvariabilität wesentlich stärker wird. Also die Amplituden werden stärker und es kommt wesentlich häufiger vor. Und es gibt also schon Studien, die eben zeigen, dass diese Temperaturvariabilität zu erhöhter Sterblichkeit und zu erhöhten Krankenhauseinweisungen führt, speziell bei kardiovaskulär vorbelasteten Personen. Insgesamt ist es wichtig, finde ich, dass wir uns sozusagen über den Punkt Verhältnis versus Verhaltensprävention unterhalten und uns darüber Gedanken machen. Es kann nämlich einfach nicht sein. Also sehr oft wird sozusagen dann alles auf die Individuen abgewälzt und das heißt dann, die sollen sich halt irgendwie anders verhalten und sie sollen irgendwie mehr Rad fahren und weniger Auto und sie sollen dies essen und jenes nicht. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass man das alles per se immer auf den Einzelnen abwälzt. Und es gibt eben auch viele Bevölkerungsgruppen, die schaffen das auch gar nicht zu bewältigen, was man da auf sie abwälzt. Und deshalb ist es eben aus meiner Sicht unglaublich wichtig, dass es Verhältnisprävention gibt. Und dazu haben wir dann auch eben bald ein Papier aus der Kommission Environmental Public Health, das hier eben ein paar Vorschläge auch nochmal macht, auf was es bei dieser Verhältnisprävention ankommt. Und ein Beispiel wäre natürlich, Die grüne und blaue Infrastruktur, die ja auch schon erwähnt wurde, auf jeden Fall zu erhöhen prozentual in unseren Städten. Also gerade unsere Städte in Deutschland schließen da nämlich besonders schlecht ab, wenn man so europaweite Vergleiche macht. Und es ist eben ganz klar, dass Grün- und Blauflächen eben einerseits zur Kühlung führen, wie Frau Dr. Herrmann schon erwähnt hat, und auch auf der anderen Seite natürlich CO2 aufnehmen, aber sie sorgen natürlich auch für körperliche Aktivität. Wenn ich ordentliche Grünflächen in der Nähe habe, kann ich natürlich auch mein kardiovaskuläres Risiko dadurch senken, dass ich eben mehr Sport treibe und bin dadurch auch resilienter gegenüber Hitze zum Beispiel. Also man kann damit mehrere Co-Benefits erreichen mit einer Maßnahme. Ein gutes Beispiel, es hieß ja, gibt es irgendwelche guten Beispiele in Europa? Also eine Stadt, die ich wirklich empfehlen kann, sich mal genauer anzusehen, ist Valencia. Die haben da extra quasi so, ja, wie soll ich sagen, so eine ganze Firma beauftragt, die sich eigentlich nur mit diesen Themen beschäftigt und die also mit Apps versucht, die Bevölkerung einzubeziehen, die ihnen dann wieder gute Tipps gibt, was man alles ändern kann und an welcher Stelle sozusagen irgendwas schief geht und nicht gut läuft. Also Valencia ist für mich wirklich eine Stadt, in der ich am liebsten leben würde, muss ich sagen, weil die wirklich unglaublich gut aufgestellt sind mit ihrem Mobilitätskonzept, mit ihrem Umgang eben mit Grün- und Blauflächen, mit Ernährung und so weiter. Also die sind unglaublich gut. Und dann hieß es ja, war noch die Frage, wie ich mich so fühle im Umgang mit der Politik. Also ich muss sagen, in der letzten Legislaturperiode gab es ja tatsächlich mal einen Schritt vorwärts, weil ja die deutsche Anpassungsstrategie überarbeitet wurde und quasi diese ganzen Hitzeaktionspläne wirklich verpflichtend wurden und jetzt die Regionen wirklich dran arbeiten müssen, alle ihre individuellen Hitzeaktionspläne und Hitzeschutzkonzepte zu entwickeln. Da muss ich sagen, hat man sich schon irgendwie mal gefreut, dass das mal so irgendwie aufgenommen wurde und man das irgendwie mal gesehen hat, dass der Input, den man gibt, auch irgendwie fruchtet. Aber ansonsten ist es häufig so, dass man erzählt es der Bevölkerung und man erzählt es den Ärzten und so und alle sind sehr interessiert, aber meistens, wenn man es den Politikern erzählt, sagen auch alle, ist ja schön und interessant, aber eigentlich passiert hinterher nichts, weil dann kommen tausend Wenns und Abers, warum es denn wieder nicht läuft und warum es nicht umsetzbar ist. Genau, und dann, was gab es noch für einen Punkt? Naja, vielleicht noch ein letzter Punkt zu den Gebäudeinfrastrukturen. Also insgesamt ist es so, dass man weltweit beobachten kann, dass die Nationen, die sich's leisten können, kriegen die Gebäude immer mehr Klimaanlagen. Also da sieht man einen deutlichen Trend, aber der Trend besteht halt natürlich nur in den Ländern, die irgendwie einigermaßen so aufgestellt sind, dass sie es eben finanzieren können. Und das kann aber natürlich nicht die Lösung sein, weil Klimaanlagen selber helfen natürlich und ich empfehle natürlich auch eine Klimaanlage jemandem, also einem Patienten, der extrem suszeptibel ist und wo ich sage, der soll sich auf jeden Fall schützen, dem würde ich das schon empfehlen. Aber so generell kann man Klimaanlagen halt nicht empfehlen, weil sie per se selbst wieder zum Klimawandel beitragen durch weitere Erhitzung. Also insofern müsste man sich schon andere Dinge überlegen, wie man die Gebäude insgesamt resilienter gegen Hitze oder auch besser vor Kälte wiederum schützt. Ich glaube, gegen Kälte sind wir eigentlich in Deutschland halbwegs gut geschützt, empfinde ich zumindest so. Aber gegen Hitze, da könnte man noch einiges tun, durch zum Beispiel auch Gebäudebegrünungen und so weiter. Ja, und ja, vielleicht noch ein letztes Wort, was ich insgesamt empfehlen würde oder was wir brauchen, ist, Sie haben es am Anfang richtig gesagt, es ist im Prinzip nicht mehr aufzuhalten. Wir haben jetzt diese Erwärmung und sie wird auch noch weiter fortschreiten und wir können zwar immer noch versuchen, bisschen was dagegen zu tun, aber wir müssen auf der anderen Seite auch definitiv damit leben und unsere Bevölkerung resilient machen und ihr helfen, sich zu adaptieren. Und wie schon bemerkt wurde, es gibt ja auch andere Völker, die in anderen Bereichen der Erde durchaus auch mit höherer Hitze umgehen können. Und es ist auch so, dass der Körper sich an Hitze anpassen kann, aber natürlich nur der gesunde Körper. Und man muss ihm dazu natürlich Zeit geben. Und wenn wir das irgendwie forcieren wollen, dass unsere Bevölkerung schneller resilient wird, müssen wir also Punkte finden, wie wir sie in der Adaptation irgendwie unterstützen können, damit wir eben vermeiden, dass sie durch Hitze krank werden. Also da habe ich auch noch keinen super Tipp, weil wir eigentlich auch immer noch an den Mechanismen forschen, was genau im Körper abläuft bei Hitze, weil bisher habe ich Ihnen ja hauptsächlich harte Daten wie Krankenhauseinweisungen und Mortalität gezeigt, aber jetzt nicht die Details, was ändert sich im EKG, was ändert sich im Blut. Aber wenn wir diese Mechanismen genau kennen, wüssten wir natürlich dann auch genau, wo wir ansetzen können, um die Leute resilienter zu machen, um sie zu unterstützen.
Vielen Dank soweit. Dann hätte Dr. Kraft Gelegenheit zur Frage.
Ja, danke noch. Vielen Dank für die Vorträge. Ich würde gleich bei der Frau Dr. Schneider bleiben. Es geht mir um die Aussage, dass eben eine höhere Durchschnittstemperatur, dass generell höhere Temperaturen im Allgemeinen zu mehr Tode durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Und tatsächlich ist das ja statistisch eigentlich nicht der Fall. Wenn wir uns Länder anschauen, die jetzt schon höhere Durchschnittstemperaturen haben als Deutschland, wie zum Beispiel die Mittelmeerländer und so weiter, zeigt sich tatsächlich, dass sie weniger Tote durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufweisen als Deutschland. Die Süddeutsche Zeitung hat es in einem Artikel, in dem sie die Herz-Kreislauf-Erkrankungen innerhalb der EU vergleicht, dann sogar dahingehend auf den Punkt gebracht, dass sie schreibt, Deutschland weist einen Rückgang der fatalen Zwischenfälle auf, das ist ja gut, es liegt aber immer noch deutlich hinter den herzgesunden Mittelmeeranrainern zurück. Jetzt frage ich mich, wo die empirische Evidenz ist, dass höhere Temperaturen zu mehr Toten durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Wenn Länder, die jetzt schon höhere Temperaturen haben und quasi das Temperaturprofil aufweisen, auf das Deutschland noch zusteuert, wenn diese tatsächlich weniger Tote durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufweisen als Deutschland.
Ja, wollen Sie gleich dazu antworten?
Ach so, ja, gerne.
Frau Dr. Schneider, Sie haben wir gerade im Bild.
Ja. Ja. Nee, also einmal ist es eben so, zum einen kann sich der Körper anpassen an bestimmte Gegebenheiten. Also wenn Sie lange in einem Land leben, dann können Sie auch mit höheren Temperaturen besser umgehen als jemand, der in einem kühleren Land lebt. Wir sehen das, wenn wir diese europäischen Studien machen. Für jemanden, der in Oslo wohnt, fängt eine Hitzewelle bei 22 Grad an, bei uns vielleicht bei 25 Grad, bei jemandem aus Rom ist eine Hitzewelle erst bei 29, 30 Grad da. Das heißt, es ist wirklich ein Anpassungsmechanismus da und deshalb sage ich ja auch, wir können uns in Deutschland sicher auch an höhere Temperaturen anpassen. Es dauert aber halt natürlich eine Weile und wir müssen die Leute da unterstützen. Das Zweite ist natürlich noch, dass wenn Sie jetzt gerade Mittelmeerländer nehmen, die dann diese mediterrane Diät haben, die natürlich sich wesentlich gesünder ernähren als jetzt die meisten Deutschen, was sie per se schon wieder resilienter gegenüber Hitze macht zum Beispiel. Und man sieht aber genauso, also wir machen ja Studien auch mit Italien, mit Spanien, mit Griechenland, mit all diesen Ländern, die Hitze gewohnt sind, die es empfinden aber auch, wenn sie dann wiederum eine Hitzewelle haben, sehen sie die gleichen Effekte wie wir, dass die Todeszahlen ansteigen in dieser Hitzewelle. Das heißt also, immer wenn die Temperatur von dem abweicht, was die Leute sozusagen gewohnt sind und dann plötzlich ungewohnt nach oben steigt, steigt auch die Mortalität an. Das heißt, ich kann nicht über Europa oder weltweit hinweg mit einem absoluten Temperaturlevel arbeiten, sondern ich muss dieses Temperaturlevel an die Gegebenheiten des dortigen Klimas anpassen und sagen, was ist denn dort heiß und was ist dort kalt? Also das ist einfach nur der Unterschied. Und ich möchte noch eine Sache vielleicht erzählen. Also es gibt eine Studie, die zeigt, das ist eine Studie in England, wo ja Hitzewellen gar nicht so häufig vorkommen und eben bei relativ niedrigen Niveaus. Und die ursprünglich gebürtigen Briten reagieren eben auf Hitze, auf relativ milde Hitze schon relativ früh. Jetzt hat man dort relativ viele Migranten aus anderen Ländern, die zum Beispiel aus Ländern kommen, wo sie wesentlich höhere Temperaturen gewöhnt sind. Und man hat tatsächlich festgestellt, dass in den ersten Jahren, während die dort leben, zeigen die überhaupt keine Reaktion bei den Hitzewellen in Großbritannien, sondern nur die Briten zeigen die Reaktion. Wenn aber diese Migranten dann einige Jahre dort leben, plötzlich reagieren sie auch schon bei diesen milderen Temperaturanstiegen. Das heißt, man sieht deutlich, wie eben das Leben in einem bestimmten Klima den Körper anpassen lässt und dann sind halt andere Gegebenheiten für ihn unnormal als früher. Genau.
Vielleicht darf ich da auch noch ganz kurz ergänzen. Es geht ja auch um kulturelle Anpassung in einem Land. Also nehmen wir jetzt mal Spanien zum Beispiel. Eben weil es da so heiß ist, gibt es dort die Siesta und eben einen komplett anderen Lebensrhythmus. Und wenn es auch in Italien, ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich, die Kinder, die dann abends von 21 bis 23 Uhr draußen spielen, statt eben mittags. Und ich glaube, da müssen wir natürlich auch schauen, ja, wir können uns anpassen, aber wenn wir mit den aktuellen Gebäuden und den aktuellen Lebensgewohnheiten in das gleiche Klima gehen, wie wir es dann in südeuropäischen Ländern haben, dann wird das vermutlich nicht klappen. Insofern müssen wir uns eben schon darüber unterhalten, wie schaffen wir es eben, diese Anpassung oder die Menschen bei der Anpassung zu unterstützen und das auch in unseren kulturellen Kontext gut zu übertragen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, die Zahlen, die Sie ermittelt haben in Bezug auf eine erhöhte Mortalität, bezogen sich ja jeweils auf Deutschland unter ansonsten gleichen Bedingungen. Also wenn man eben die heißen letzten Jahre mit den Temperaturen davor vergleicht und ansonsten hat sich das Leben in Deutschland jetzt nicht so maßgeblich verändert, die Lebens- und Ernährungsgewohnheiten, dass sich daraus ja dann doch der direkte Vergleich ergibt, jedenfalls für unser Land hier. Habe ich das richtig verstanden so?
Sie meinen jetzt aus dieser Tabelle?
Genau,
oder?
Ja, genau.
Ja, also da waren ja eben einmal Europa und einmal Deutschland. Und das war über mehrere Jahre hinweg sozusagen die Risikoerhöhung durch Hitze.
Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu dem Zusammenhang mit Luftverschmutzung. War das jetzt nur eine Korrelation oder eine Ursächlichkeit? Und dann in welcher Richtung? Also führen höhere Temperaturen dazu, dass sich Luftverschmutzung länger hält in der Luft und nicht verschwindet, nicht weggeweht wird? Oder wird sie aggressiver? Oder wie war da der Zusammenhang?
Nee, also in dem Fall war jetzt der Zusammenhang, dass Sie sozusagen zwei Umweltfaktoren gleichzeitig haben, die auf die Gesundheit wirken. Also Sie haben sozusagen Hitze und dann haben wir Tage verglichen, an denen sozusagen wenig Luftschadstoffe herrschten, mittel viele und hohe Luftschadstoffkonzentrationen und haben dann festgestellt, dass der Hitzeeffekt umso stärker ist auf die Gesundheit, wenn gleichzeitig auch noch die Luftschadstoffe hoch sind. Also das hat jetzt per se erstmal nichts direkt damit zu tun, was die Hitze mit den Luftschadstoffen macht, sondern einfach nur, wenn man die Tage miteinander vergleicht, an denen man Hitze und Luftschadstoffe hat in verschiedenen Levels sozusagen, ob das unterschiedlich auf die Gesundheit sich auswirkt. Und man sieht da sozusagen so gewisse Synergien zwischen diesen beiden Umweltfaktoren.
Ja, vielen Dank nochmal für die Klarstellung. Ich schaue nochmal in die Runde, ob es noch weitere Wortmeldungen gibt. Nochmal Nachfragen, Frau Kreiser.
Ja, herzlichen Dank. Sie hatten ja jetzt schon ausgeführt in vielen Bereichen, was Hitze eben letztendlich für Auswirkungen hat. Und möchte mich auch noch mal bedanken insgesamt in die Erklärung, wie sich auch Menschen in den Südländern davor schützen, Frau Schneider, Frau Dr. Schneider. Ich glaube, eins können Sie wahrscheinlich auch bestätigen, Sie sind zum einen resilient, aber zum anderen schützen Sie sich eben auch, weil Sie sich natürlich vor der Tageshitze zurückziehen und natürlich nur zu bestimmten Tageszeiten vor die Tür gehen, insbesondere bei Hitzewellen gar nicht mehr. Und das ist auch das beste Beispiel für Länder wie Dubai oder eben mit Klimaanlagen arbeiten. Also der Schutz oder die Anpassung, finde ich, ist da sehr relativ gesehen. Natürlich aufgrund dessen, dass man sich gewöhnt, dass es warm ist. Aber es ist vor allen Dingen ein Körperschutz, alles, was über die Körpertemperatur von 38 Grad Celsius darüber hinausgeht. In dem Bereich der menschlichen Gesundheit haben Sie sehr intensiv heute ausgeführt. Dafür bedanke ich mich sehr, weil die Themen ja durchaus schon länger bekannt sind, aber auch immer wieder wichtig genug, um da noch drauf einzugehen. Ich möchte aber vielleicht noch mal fragen, inwiefern Sie Erkenntnisse in der Tiergesundheit haben. Denn wenn wir unsere Städte anpassen, wir bauen die Städte mit der nationalen Wasserstrategie und mit den Anpassungsmaßnahmen der Klimaveränderung auch in der Wasserwirtschaft an. Dafür haben wir im Sondervermögen etwas angepasst. Wir haben die nationale Wasserstrategie auf den Weg gegeben. Wir bauen Regionen an in den Städten, um die blau-grüne Infrastruktur aufzubauen, damit letztendlich zum einen die Städte gekühlt werden, die Temperaturen heruntergeholt werden, auch mit Agriforst, um die Atmosphäre runterzukühlen, damit wir nicht temporär diese Starkregenereignisse haben. Wie Sie das aber auch für die Tiergesundheit sehen, wir kennen die Bilder von Affen, die von den Bäumen fallen und das global, da kann man sich vielleicht auch verhetzerisch drüber amüsieren. Es ist aber letztendlich ein sehr starker, intensiver Effekt auf die Tiergesundheit, als auch, dass bei uns heimische Tiere mit Hitzeperioden natürlich extreme Probleme haben, weil sie eben sich teilweise von Tau oder Blattgrünnässe zum Beispiel den Durst löschen. Das wäre eine Frage. Und Frau Dr. Herrmann, auch Ihnen herzlichen Dank, weil Sie darauf hingewiesen haben, was die psychische Belastung anbelangt. Ich bin Abwassermeisterin und ich habe mehrere Hochwasser in meinem Leben bearbeitet, im aktiven Dienst, im Einsatzdienst. Und ich bin natürlich sehr stark auch in Verbindung mit den Einsatzkräften. Wir sehen einfach durch die vermehrte Zunahme von Starkregenereignissen, Jahrhunderthochwässern, dass sich die Einsatzkräfte teilweise überhaupt gar nicht mehr erholen können, vor starken psychischen Belastungen stehen. Und ich kann Ihnen sagen, eines meiner intensivsten Hochwassereinsätze, Sie hören zu? Dann ist gut. Eines der intensivsten Hochwassereinsätze bei mir hat 72 Stunden gedauert. Und das hat auch was mit meinem Sohn gemacht, weil er sich ja auch Sorgen macht, wenn ich zum Beispiel nicht nach Hause komme und man weiß, dass letztendlich reißerische Flüsse entstehen können. Im Ahrtal wissen wir, dass es Nachwirkungen gibt nach dem Starkregenereignis. Die Menschen sind einfach total verunsichert, wenn ein Gewitter aufkommt, weil sie einfach psychisch belastet sind. Wie sehen Sie, Frau Dr. Herrmann, dass man da resilient arbeiten könnte, um natürlich auch Einsatzkräfte zum einen zu schützen, alle Menschen, Entschuldigung, die mit diesen Einsätzen zu tun haben, schon mal präventiv zu schützen, sich auf solche Ereignisse vorzubereiten oder auch letztendlich auch im Nachhinein eine gute Unterstützung und Beihilfe zu machen, damit man nicht in diese Katastrophendemenz eintritt. Danke.
Gibt es weitere Ergänzungen oder Fragen? Sonst würde ich nämlich jetzt die Rednerliste schließen. und dann zur abschließenden Beantwortung dann unsere beiden Referentinnen noch mal bitten. Frau Dr. Schneider.
Ja, also zur Tiergesundheit, da bin ich jetzt zwar nicht die perfekte Ansprechpartnerin, es gibt aber natürlich jetzt dieses Themengebiet One Health, wo man sich insgesamt um die Gesundheit von Mensch und Tier und Pflanzen auf diesem Planeten kümmert. Also es gibt eigentlich jetzt bei uns noch nicht so viele Studien zur Tiergesundheit und Klimawandel. Es gibt ein bisschen was zu Gesundheit von Kühen und der Milchproduktion. Also leider beschränkt sich die Forschung bei den Tieren meistens auf die Milchproduktion, weil das sozusagen wieder einen Zweck für uns hat. Ich habe aber jetzt, also ich war erst im Sommer in den USA und dort wird jetzt quasi One Health wesentlich vorangetrieben. Und die sagen zum Beispiel, sie machen jetzt sehr viele Studien zu Klimawandel und auch zu Luftschadstoffen an Pferden, weil die Pferdelunge eigentlich der Lunge des Menschen am ähnlichsten ist von allen Tieren. Und sie haben da zum Beispiel eben schon einiges zeigen können zur Wirkung von Waldbränden auf die Pferdelungen, weil man das sozusagen ja im Menschen in der Regel so nicht machen kann. Und dann verwenden sie eben die Pferde, die ja auch sozusagen dem Waldbrand nicht auskommen können und irgendwie draußen bleiben müssen, und erforschen dann im Prinzip, was die Waldbrände und die Partikel mit den Pferdelungen machen. Und der zweite Zweig, der jetzt in den USA so verfolgt wird, sind diese großen Kuhfarmen, weil sozusagen die Kühe dort sowieso alle 24 Stunden mit AI gemonitort werden und man sowieso 24 Stunden Daten von jeder Kuh hat. Und man jetzt versucht eben diese Daten zu verwenden, um zum Beispiel so Mechanismen, wie Hitze ganz genau im Körper wirklich wirkt, anhand dieser Kuhdaten rauszufinden. Aber also im Moment ist das noch alles so am Entstehen, deshalb kann ich leider noch keine wirklichen Ergebnisse dazu sagen.
Ja, vielen Dank. Trotzdem interessant. Und Frau Dr. Herrmann nochmal.
Ja, danke für die Frage zur psychischen Gesundheit. Und ich denke, da kann man auf mehreren Ebenen agieren. Also ich persönlich arbeite ja viel damit, wie können wir Gesundheitsfachkräfte so ausbilden, dass sie sich eben gut an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen können. Und da gehört zum Beispiel auch sowas dazu, dass man eben Wissen dazu vermittelt, dass nach solchen Extremwetterereignissen mentale Gesundheit stärker gefährdet ist, dass man dann auch darauf hinweist, das medizinische Personal, dass man eben da sensibler sein muss, dass man auch bei Patienten aktiv nachfragt, ob da Unterstützungsbedarf ist, und dann da eben vielleicht auch eine Begleitung oder dann auch eine Überführung in Therapieoptionen möglich ist. Das ist das eine. Aber insgesamt, wenn es um die Einsatzkräfte geht, dann müssen wir da natürlich auch wieder breiter werden und den Gesundheitssektor oder das Gesundheitsversorgungssystem verlassen. Ich persönlich denke, wir müssen auch schauen, dass wir in Deutschland zum Beispiel durch ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr es auch wieder schaffen, mehr junge Menschen, aber natürlich auch ältere Menschen in solche ehrenamtlichen Tätigkeiten hineinzubekommen, damit auch insgesamt mehr Menschen zur Verfügung stehen, die dann bei solchen Einsätzen helfen können. Und natürlich, ich glaube, wir sind insgesamt schon ganz gut aufgestellt in Deutschland, was jetzt den Katastrophenschutz angeht, was auch Übungen angeht. Auch im Gesundheitssystem gibt es ja immer wieder solche Übungen von wo eben ein Anfall von massenhaften Verletzten und so weiter geübt wird. Aber das muss natürlich aufrechterhalten werden und auch dafür gesorgt werden, dass da eben die Kapazitäten ausreichend sind. Und ich glaube, da geht eben, würde auch viel darüber gehen, dass man ehrenamtliches Engagement unterstützt. Und ja, da sehe ich zum Beispiel Möglichkeiten dafür, ja.
Ja, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage weil wir das vielleicht ja auch gerne in unseren Wahlkreisen an die kommunale Ebene weitergeben würden, hätten Sie da vielleicht einen zusammenfassenden Leitfaden, entweder von Ihrer Institution oder vielleicht auch einen Literaturhinweis, mit dem man das noch mal vertiefen könnte, der so möglichst praxisorientiert ist, um auf die operative Ebene zu kommen? Moment, wir hören Sie gerade.
Ja, Sie meinen jetzt bezüglich der gesundheitsbezogenen Klimaanpassung auf kommunaler Ebene? So,
ja, genau, was ja. da gute Best-Practice-Beispiele wären. Denn ja. die Kommunen müssen ja auch ihre Anpassungsstrategien machen in der Tat. Und vielleicht könnte man jetzt einen kleinen Mehrwert ja. auch aus unserem Treffen hier und in dem Austausch gleich generieren, indem wir dann vielleicht auch Dinge, also Ratschläge weitergeben könnten.
Ja, also natürlich bin ich jetzt nicht die Expertin für die kommunale Klimaanpassung. Wir haben verschiedene Leitfäden und ganz viele Infomaterialien für medizinisches Personal, um das eben besser auszubilden. Grundsätzlich glaube ich, dass auch ganz viele Aspekte, die grundsätzlich schon in den, wir haben ja auch dieses Zentrum für Klimaanpassung oder kommunale Klimaanpassung. Also ich glaube, da gibt es wirklich schon viele Institutionen, die Klimaanpassung im Wesentlichen schon umsetzen und Informationen zur Verfügung stellen. Da denke ich schon, dass wir da gut aufgestellt sind. Und was Hitzeaktionspläne jetzt im Besonderen angeht, da gibt es natürlich auch nochmal Nichtregierungsorganisationen, die da auch gutes Infomaterial zur Verfügung stellen, auch Veröffentlichungen von den Ad-Hoc-Arbeitsgruppen. Also ich könnte da auch im Nachgang vielleicht nochmal verschiedene Links mit Ihnen teilen. Aber mir ist jetzt, also ich selber habe keinen Leitfaden zur kommunalen gesundheitsbezogenen Klimaanpassung, sondern wie gesagt vor allen Dingen im medizinischen Bereich Materialien.
Gut, wunderbar. Wenn Sie uns ein paar Links noch schicken, dann werden wir das sicherlich sehr gerne anschauen und auch weitergeben. Ich sehe jetzt keine Wortmeldungen mehr. Von daher bleibt mir vielleicht noch als Alternative zum theoretischen Studium alle Leute nach Valencia zu schicken. Und das vielleicht kann das zur Motivation, beitragen, denn Ihre Werbung war sehr überzeugend. es muss immer Vorreiter geben, die dann eben vielleicht auch wirklich gute Dinge entwickeln. Und dann muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Auch dafür ist ja auch dieser Austausch gedacht. Ja, mir bleibt dann. Ach, Frau Herrmann hat noch einmal die Hand gehoben. Ja,
genau. Ja, also dann ich. Genau, ich bin jetzt aktuell keine Frage mehr. Ich würde noch mal gerne eine Sache bekräftigen, die Frau Dr. Schneider schon gesagt hat, und das ist die Verhältnisprävention. Also natürlich sind wir von medizinischer Seite häufig daran gebunden, dass wir erstmal nur Verhaltensprävention empfehlen können als Ärztinnen und Ärzte. Ich bin ja selber auch Ärztin. Wir können erstmal den Menschen nur empfehlen, was sie selber ändern können. Aber wenn bestimmte Gegebenheiten nicht da sind, also sei es jetzt bei der Radinfrastruktur, dass Leute sagen, ich kann aber nicht mit dem Fahrrad fahren, das ist mir zu gefährlich, oder auch bei Ernährung, dass es Menschen natürlich wahnsinnig schwer fällt, ihr Ernährungsverhalten von sich aus zu ändern, dann brauchen wir einfach Änderungen in Verhältnissen. Das beste Beispiel ist der Nikotinkonsum. Wir haben da gesehen, man kann natürlich lange warnen, aber was es dann wirklich bringt, ist, dass die Zigaretten teurer sind und dass man in bestimmten Bereichen nicht mehr rauchen darf. Das muss natürlich einhergehen mit der Aufklärung, warum das so ist, damit auch eine Akzeptanz für diese Maßnahmen ist. Aber diese Art von Ineinandergreifen von Verhaltens- und Verhältnisprävention, also Leute individuell beim Rauchverzicht zu begleiten, aber gleichzeitig eben auch es in öffentlichen Bereichen zu verbieten, so ähnlich muss es auch im Ernährungsbereich sein und auch darin, Menschen darin zu unterstützen, sich wieder mehr körperlich zu bewegen. Unser Gesundheitssystem ist auch so überlastet, weil die Menschen sehr krank sind und sehr ungesund leben. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und da haben wir so viele Synergien zwischen Klima- und Gesundheitsschutz. Und das würde ich wirklich auch nochmal ganz stark betonen, dass wir die Verhältnisse angehen müssen, um dann eben auch eine Entlastung in unserem Gesundheitssystem zu erreichen.
Ja, es muss dem Menschen leicht gemacht werden, sich fürs Richtige zu entscheiden. So kann man es eigentlich auf den Punkt bringen.
Ja, das ist, denke ich, eine ganz gute Umschreibung. Letztendlich können wir den Menschen nicht die Eigenverantwortung abnehmen, aber man kann es vielleicht leichter machen, sich für das richtige Verhalten zu entscheiden. Ja, ich darf dann noch einmal ganz herzlich danken für die Zeit, die Sie sich genommen haben, dass Sie sich dazu bereit gefunden haben, uns das ganze Wissen hier mitzugeben und zu teilen. Also ganz herzlichen Dank dafür. Und dann darf ich schließen mit einem adventlichen Gruß sozusagen Ihnen allen auch wünschen, dass Sie noch besinnliche Adventstage und schöne Weihnachtstage haben. Schnee wird es wohl nicht geben, aber hoffentlich ein bisschen stressfreie Zeit. In diesem Sinne herzlichen Dank und auf Wiedersehen, auf bald.
Vielen Dank.